Die Wundertropfen. Wie mächtige Riesen stehen sie da, die alten Waldbäume, ihr grünes Gezweig auf den knorrigen Ästen gleich einem Schirm ausbreitend. Wie undurchdringlich das Blätterdach aber auch scheint, es ist doch nicht so dicht, dass nicht hier und da ein Sonnenstrahl und ein Stückchen Himmelsblau hindurchschimmert. Ach, und wie köstlich ist dieses Blau und Grün, zumal in der schönen Frühlingszeit. Schon in der Nähe des Waldes spürt man etwas von seiner wunderbaren Frische, fühlt sich wie neu belebt von seinem würzigen Hauch. Wenn sich das klare Blau des Himmels über uns wölbt, wenn sich das saftige Grün der Wiesen wie ein blumiger Teppich unter unseren Füßen ausbreitet oder die Kornfelder vor unserem Auge auf- und abwogen, wie geht einem da das Herz auf? Hier in der Nähe des Waldes treiben die Gnomen, Elfen und andere Waldgeister auch noch ihr Wesen. Weiter vom Walde hinweg wagen sie sich jedoch selten. Dort scheint es ihnen nicht mehr recht geheuer zu sein. Je weiter man sich vom Walde entfernt, desto mehr verwandelt sich das reine Blau des Himmels in einen grünen Dunstkreis, zu welchem gelbe und schwarze Rauchwolken emporsteigen. Da hinein ertönt ein Brausen und Hämmern, das ist ringsumher ein Hasten und Jagen, Staubwolken fliegen in die Luft. Da ist die große Stadt. In den breiten Straßen brütet heiß und blendend die Sonne und in den engen, winkligen Gassen ist die Luft so dumpf und schwül, dass man kaum atmen kann. Wie ein dumpfer Druck liegt's den Menschen auf der Brust. Und viele haben es fast vergessen, dass es noch frische, würzige Waldluft gibt. In einem der hohen alten Häuser ist ein Fenster weit geöffnet, um die Sommerluft hereinzulassen. Dort in dem Zimmer liegt ein junges Menschenkind auf dem Krankenbett. Die braunen Augen, die sonst so fröhlich in die Welt hineinschauten, sind geschlossen und die braunen Locken legen sich feucht um die heiße Stirn. Still und regungslos liegt er da, der arme, blasse Junge. Er kann sich nicht rühren, so schwach ist er. Zuerst kam der Arzt, ein gar weiser Mann, jeden Tag untersuchte den Kranken und verschrieb bittere Tränklein. Als der Kranke trotzdem immer schwächer wurde, schüttelte er den Kopf und kam immer seltener. Und zuletzt blieb er ganz aus, denn er sah ein, dass er mit all seiner Weisheit doch nicht helfen konnte. Dann wurde ein anderer Arzt geholt, der sollte noch viel klüger sein. Der sagte, die Krankheit sitzt im Herzen, nur Ruhe, dann wird es sich schon machen. Und dabei drückte er den goldenen Knopf seines Stockes nachdenklich an seine große Nase. Aber es machte sich nicht. Mit sorgendem Herzen saß die Mutter Tag und Nacht an dem Lager ihres Sohnes. Und wie sehr es ihr selber an Trost gebrach, wusste sie ihn doch immer von Neuem zu ermutigen und mit neuer Hoffnung zu beleben. Dann legte der Kranke seine fieberheiße Hand in die ihrige und fühlte sich wohler. Aus einem der nahen Häuser erklang durch das geöffnete Fenster hin und wieder das Lied eines Finken, der dort in einem Käfig saß. Sang er auch nicht so munter wie ein Vöglein, das im Walde frei von Zweig zu Zweig hüpft, so horchte der Kranke doch auf bei den Tönen und ein Freudenschimmer glitt über seine Züge. Bald wurde er aber niedergeschlagen und seufzte. Ach, wie köstlich muss es sein, einmal wieder in den Wald gehen zu können, über sich das Rauschen der Bäume zu hören und dem Gesang der Vögel zu lauschen. Wie möchte ich das so gerne? So gerne. Wenn der Kranke so sehnsüchtig klagte, tröstete ihn die Mutter. Nur Geduld, mein Kind. Es wird schon bald besser werden und dann wird dir die Welt noch viel schöner erscheinen als früher. Aber es wurde nicht besser. wusste die Mutter den kranken Paul immer wieder aufzurichten, wenn er kleinmütig verzagen wollte, so war auch seine junge Schwester Irmgard sein Trost und sein Sonnenschein. Wie härmte sie sich um den geliebten Bruder? Alles, womit sie glaubte, ihm eine Freude zu machen, tat sie. Mit leiser Hand ordnete sie sein Lager. Und mit munterem Geplauder suchte sie seine trüben Gedanken zu verscheuchen, wenn es ihr auch oft schwer wurde, ihre Tränen zu verbergen. Sie sann und sann, wie sie ihm wieder zur Gesundheit verhelfen könne, aber es kam ihr kein rettender Gedanke. Da hatte sie einmal einen wundersamen Traum. Sie saß im Walde, unter einem großen Baum. Da trat ein kleiner, absonderlicher Mann mit einem langen weißen Bart zu ihr und sprach: »Mein Kind, ich kenne deinen Kummer. Nimm hier diese heilsamen Tropfen und gib sie deinem Bruder. Davon wird er genesen.« Dann verschwand der Kleine wieder. Von der Zeit an hatte die Schwester keine Ruhe mehr. Sie musste immer daran denken, dass wohl eine Heilung ihres Bruders möglich sei durch die Tropfen des Waldzwerges. Aber wo war dieser zu finden? Nach einigen Tagen hatte sie wieder denselben Traum. Und als ihr dann gar zum dritten Mal der Gnom im Traum erschien, zweifelte sie nicht mehr daran, dass das eine Mahnung für sie sei, in den Wald zu gehen und den Zwerg aufzusuchen. Nun säumte Irmgard nicht länger, sondern machte sich, ohne der Mutter oder dem Bruder von ihrem Vorhaben etwas zu sagen, auf den Weg. Rüstig schritt sie vorwärts, so dass die Stadt bald weit hinter ihr lag. Als sie von dem ungewohnten Laufen müde wurde, streckte sie sich an der Seite des Feldwegs im Grase aus, um ein wenig zu rasten. Erstaunt blickte sie um sich, denn alles kam ihr so wunderbar verändert vor. War das derselbe Himmel, der sich auch über ihre Heimatstadt wölbte? War er doch hier so rein und blau? Waren das dieselben Bäume, wie sie in der Nähe der Stadt wuchsen? Wie war hier das Laub so frisch und grün? Auch das Lied der Vögel schien ihr ganz anders zu klingen, so fröhlich und hoffnungsfroh. Als sie sich ausgeruht hatte, setzte sie ihre Wanderung fort. Ihr Gang wurde leichter, je weiter sie kam, und ihre braunen Augen blickten heiterer sich um als seit langer Zeit. Freudig folgte sie den Flügen der Lerche, die jubelnd in die blauen Lüfte emporstieg. Wenn ihr ein Wanderer begegnete, so rief er ihr ein freundliches Grüß Gott zu und blickte dem Mädchen wohlgefällig nach. Bald stellte sich aber bei Irmgard wieder die Müdigkeit ein und ihr froher Mut begann zu schwinden, denn noch immer war kein Wald zu sehen. Nur in der Ferne zog sich ein dunkelblauer Streifen hin. Ob das der Wald war? Sie raffte all ihren Mut und all ihre Kraft zusammen und schritt darauf zu. Endlich war das Ziel erreicht. Leise und geheimnisvoll rauschten die hohen Baumwipfel. Bienen und Käfer summten umher und die Vögel sangen so traumhaft. Da legte sich Irmgard zwischen die dicken Wurzeln eines mächtigen Baumes. Und es dauerte nicht lange, da schlief sie wirklich ein. Schlief so sanft und so köstlich, wie sie seit langer Zeit nicht mehr geschlafen hatte. Ihr träumte wieder von dem Waldmännlein. Es kam, gefolgt von vielen seiner Genossen, freundlich zu ihr und begrüßte sie. Darauf tanzten alle miteinander einen wunderbaren Reigen, bis einer von ihnen über eine Baumwurzel stolperte, worauf die anderen über ihn hinwegkollerten. Darüber musste Irmgard so herzlich lachen, dass sie vom Schlaf erwachte. Als sie die Augen aufschlug, stand wirklich ein kleines dickes Männlein vor ihr, mit einem langen weißen Bart und lustig blickenden Augen. Gerade so hatte sie es im Traum gesehen. Das Zwerglein machte seinen breiten Mund auf und zwinkerte mit den Augen, dass der Falten und Fältlein in seinem Gesicht noch mehr wurden. Dann sprach es: »Komm mit mir in unsere Erdburg, du gutes Kind, und erquicke dich nach deiner mühsamen Reise. Nachher will ich dir die heilsamen Tropfen geben. Davon wird dein kranker Bruder gesund werden. Dann kann er bald wieder selbst herkommen in unseren schönen Wald, wonach er so sehr verlangt.« Da ward das Mädchen hocherfreut, drückte dem Kleinen dankbar die großen Hände und wanderte mit ihm noch tiefer in den Wald hinein. Als sie eine Weile gegangen waren, kam sie an eine hohe, mit grünem Moos bedeckte Felswand, vor welcher Farne, hohe Gräser und allerlei Ranken wucherten. Hier machte der Zwerg Halt, trat vor und zeigte auf einen unter dem grün verborgenen, breiten, klaffenden Felsspalt. »Wir sind am Eingange unserer Burg. Folge mir, du wirst unserem Könige und all unseren Leuten willkommen sein.« So sprach das Männlein, während es schon durch den Spalt in den Felsen hineinschlüpfte. Wie sollte Irmgard aber durch diese Öffnung kommen? Sie reichte gerade für das kleine Waldmännlein, aber nicht für ein so großes Menschenkind wie sie. Da fühlte sie plötzlich, dass sie kleiner und immer kleiner wurde, bis sie zuletzt auch nur so ein Zwerglein war. Und jetzt konnte sie ungehindert die schmale Felsentreppe hinabsteigen. Anfangs ging es noch durch feuchte, schroffe Felsen, an deren Wänden zwischen Moos und Gräsern das Wasser herunterrieselte. Weiterhin aber hatten fleißige Hände einen kunstvollen Säulengang angelegt und bald standen die beiden vor einem großen Torbogen, der zu der Behausung der Waldzwerge führte. Als sich das Tor auftat, war Irmgard geblendet von der wundersamen Pracht, die sich auf einmal vor ihren Blicken entfaltete. Sie war in einen großen Saal getreten, dessen Decke von vielen schlanken Säulen getragen wurde. Die Wände waren mit unzähligen, buntfarbigen Steinen bedeckt, die in kunstvoller Zusammensetzung allerlei Sterne, Blumen und Blätter bildeten. Die Säulen waren aus kostbarem Marmor gehauen und Ranken und Blumengewinde schlangen sich um ihre Schäfte. Oben von den Knäufen schauten allerlei seltsam geformte Tierköpfe hernieder. Das Wunderbarste aber war die Decke, die sich über den Saal wölbte. Sie war aus lauter Edelsteinen gebildet und jedes Feld prangte in einer anderen Farbe. Es war wirklich über die Maßen herrlich. Der Gnomenkönig saß auf einem Thron von Gold und Edelsteinen, umgeben von seinen kleinen Hofzwergen. Er winkte Irmgard zu sich heran und sprach in feierlichem Ton: »Du hast wohlgetan, junges Menschenkind, für deinen geliebten Bruder bei uns Hilfe zu suchen. Uns Waldgeistern sind die Schwächen, Sorgen und Gebrechen der Menschen bekannter, als diese glauben, und wir helfen gerne, wenn wir sehen, dass sie unserer Hilfe wert sind. Ich habe beschlossen, euch zu helfen und werde dir Tropfen geben, die dein Bruder in kurzer Zeit heilen werden. Erquicke dich erst mit Speise und Trank. Danach will ich dir auch zeigen, wie wir diese Wundertropfen bereiten.« Der König winkte und sogleich brachten einige Zwerge goldene Schüsseln herbei mit allerhand Früchten und Nüssen, dazu kristallene Fläschchen mit köstlichen Getränken. Als Irmgard sich gelabt hatte, führte sie der König durch seine Burg, um ihr alles zu zeigen. Viele Zwerge folgten ihnen. Zuerst kam sie an einen langen, schmalen Saal, in dem Waldblumen aller Art, frische Kräuter, Moose, Gräser, Tannennadeln, junge Triebe von Fichten und Kiefern in hohen Bergen aufgehäuft waren. Ferner sah man dort ganze Haufen frischer Walderde, Erde von den Haufen großer Ameisen und Erde von vermoderten Blättern und Baumstämmen. Es standen da auch große Krüge mit Wasser aus den klaren Waldseen und kleinere, angefüllt mit Tautropfen. Alles war so sorgfältig geordnet und mit Zetteln versehen, auf welchem die Namen der verschiedensten Dinge angegeben waren. Danach kam sie in einen großen Raum, wo viele Waldmännlein beschäftigt waren, aus allen diesen heilkräftigen Schätzen die Wundertropfen zu gewinnen. Hier brannten große Feuer, auf welchen blitzblanke Kessel standen, in denen die Kräuter, Blumen und Moose gekocht wurden. Durch feine Glasröhren wurden die Flüssigkeit in saubere Gefäße geleitet und in kristallene Fläschchen fest verschlossen aufbewahrt. Nun kam der dritte Saal. Hier waren in die Felswände tiefe Gelasse eingehauen, die mit Säulen verziert und mit schweren Türen versehen waren. Der König öffnete an der rechten Wand eine der Türen und zeigte Irmgard eine Menge der kleinen Fläschchen, die hier aufgestellt waren, je nach der Art ihrer kostbaren Inhalts geordnet. Das nächste Gelass enthielt auf langen, in die Wände gehauenen Borten die wunderbaren Heilmittel zum Gebrauch fertig und geordnet. Da gab es Mittel gegen jedes nur denkbare Leiden. Der König mischte nun mit seinen eigenen Händen die Tropfen, denn nur ihm allein waren die Geheimnisse der Zusammensetzung bekannt. Er nahm nun das Fläschchen, um es Irmgard zu reichen, bemerkte aber noch rechtzeitig, dass er beim Verlassen seines Thrones die Krone von seinem Kopf genommen hatte und schickte schnell seinen Leibgenossen hin, sie zu holen. Denn nur dann hatten die Tropfen Heilkraft, wenn der Empfänger sie unmittelbar aus des Königs Hand genommen hatte und dieser beim Verabreichen des Mittels seine Krone auf dem Haupte getragen hatte. Als der Diener die Krone gebracht und der König sie sich selbst aufgesetzt hatte, gab er Irmgard feierlich das Fläschchen und sprach: »Hier, mein Kind, nimm dies und bewahre es gut. Wenn du von diesem Mittel deinem Bruder 3 Tage jedes Mal einen Tropfen aufs Herz fallen lässt, so wird er wieder gesund.« Irmgard drückte dem guten Zwergenkönig unter Freudentränen die Hand und dankte ihm aufs Herzlichste. »Lass nur gut sein«, sagte dieser, »und komm mit, damit ich dir noch mehr von unseren Schätzen zeige.« Darauf öffnete er einen Raum an der linken Seite des Saales. Irmgard musste ihre Augen mit beiden Händen bedecken. Eine wahrhaft blendende Pracht von Edelsteinen in allen Farben leuchtete ihr entgegen. Nun trat der erste Kanzler des Reiches vor, um den König zu vertreten, da diesen das viele Reden zu sehr anstrengte. Er erklärte Irmgard, wie die edlen Steine von den Zwergen gewonnen würden. »Hast du schon einmal gesehen, mein Kind?« sprach er, »wie nach dem Morgentauen auf den Halmen und Gräsern die Tropfen in der Sonne so hell glitzern und leuchten und wie sie so wunderbar glühen in allen Farben? Das sind unsere Edelsteine. Die Menschen könnten sich auch diese Schätze sammeln, aber viele bemerken sie nicht einmal. Und die, welche sie sehen, greifen mit so täppischen Händen danach und haben dann allerdings nichts als Wassertropfen darin. Sobald die ersten Strahlen der Sonne leuchten, stehen wir schon bereit und nehmen behutsam diese gleißenden Edeltropfen ab, die dann unvergänglich sind und ihre Pracht behalten.« Allmählich war die Zeit gekommen, dass Irmgard sich auf den Heimweg machen musste, und so schied sie dankbaren Herzens von den kleinen Leuten. Kaum war sie aus dem Felsspalt hinaus ins Freie getreten, da bekam sie auch ihre vorige große, schlanke Gestalt wieder und flink und leicht schritt sie dahin, als ob ihre Füße kaum den Boden berührten. Ihre Eltern waren wegen ihres plötzlichen Verschwindens in großer Sorge gewesen. Als sie aber ihre Tochter so froh und heiter wiederkehren sahen und Irmgard ihnen von ihren Träumen erzählte und von den wundersamen Waldbewohnern, von denen sie die echte Arznei zur Heilung des Kranken erhalten habe, da beruhigten sie sich wieder. Paul schüttelte jedoch misstrauisch den Kopf und hatte wenig Vertrauen zu dem Inhalt des kleinen Kristallfläschchens, waren doch alle bisher angewandten Mittel nutzlos gewesen. Aber welch wunderbarer Duft entströmte dem unscheinbaren Fläschchen, als Irmgard den Stöpsel öffnete. Das war Waldboden, Tannen- und Blumenduft. Das ganze Zimmer war davon erfüllt, dass man meinte, mitten im Walde zu sein. Und das Rauschen der Blätter, das Summen der Bienen und den Gesang der Vögel zu hören. Der Kranke zog mit Entzücken den wundersam belebenden Duft ein. Und Irmgard ließ einen Tropfen der kostbaren Flüssigkeit auf das Herz ihres Bruders fallen. Wie neu erwachendes Leben durchströmte es plötzlich den todesmatten Körper. Seine Brust atmete leichter und sein Herz fing an, ruhig und gleichmäßig zu schlagen, wie in gesunden Tagen. Bald fiel in einen sanften, erquickenden Schlummer. Schon am folgenden Tage konnte Paul aufstehen und am Fenster sitzen. Wie freudig begrüßte er das kleine Stückchen Himmel, das er sehen konnte. Nachdem er das Mittel zum dritten Mal angewandt hatte, fühlte er sich so gekräftigt, dass er wieder ausgehen konnte. Jeden Tag sah man ihn nun mit seiner Schwester spazieren gehen und immer ging es ein Stückchen weiter zur Stadt hinaus, bis er sich stark genug fühlte, den weiten Weg zum Walde zu machen, um seinen Wohltätern, den kleinen Zwergen, seinen Dank abzustatten. Er suchte und suchte, aber vergebens. Der Eingang in die Felsenhöhle war nicht wiederzufinden. Die Nachricht von der wundersamen Heilung hatte sich aber bald in der ganzen Umgegend verbreitet. Von allen Seiten kamen Leute, um sich von dem geheimnisvollen Saft einige Tropfen für ihre Kranken auszubitten. Irmgard gab, bis das Fläschchen ganz leer war. Und überall taten die Tropfen ihre Wirkung und heilten alle, die sie benutzten. Als Irmgard von ihrem Waldschatze nichts mehr geben konnte, musste sie erzählen, wie und woher sie denselben bekommen habe. Da zogen die Leute in Scharen hinaus in den Wald, weil sie glaubten, es würde ihnen auch gelingen, die Tropfen dort zu erhalten. Manche von den Kranken, welche noch selbst gehen konnten, wanderten mühsam durch den ganzen Wald, um ihn zu durchforschen. Weil das aber an einem Tage nicht geschehen konnte, ließen sie es sich nicht verdrießen, eine Nacht oder gar mehrere draußen zuzubringen. Sie fanden aber alle nichts. Als sie aber jedoch nach Hause zurückkehrten, fühlten sie sich zu ihrer Freude und Überraschung wunderbar gestärkt. Sie wussten sich diesen Erfolg ihrer Wanderung nicht recht zu erklären. Und einige meinten, die Zwerge müssten ihnen wohl heimlich und unsichtbar die Wundertropfen aufs Herz getränkt haben. So gingen sie dann immer wieder fleißig in den Wald hinaus, bis sie ganz gesund waren. Wo sie nun andere Schwache und Kranke antrafen, erzählten sie ihnen von den mildtätigen Waldzwergen, welche den Kranken, die Hilfe suchen, zu ihnen kämen, heimlich stärkende Tropfen aufs Herz träufelten, wodurch sie wieder gesund würden. Und immer neue Scharen zogen in den Wald hinaus, bis sie genesen waren. Paul war groß und stark geworden. Helle Lebensfreude blitzte aus seinen lachenden Augen. Er hat es ja erfahren, was es heißt, krank zu sein. Darum freute er sich seiner Gesundheit umso mehr. Der Wald war immer sein liebster Aufenthalt, wo er stets von Neuem Erfrischung und Stärkung fand. Sein Wunsch aber, dort einmal die menschenfreundlichen Zwerglein zu treffen, ist ihm nie erfüllt worden. Die waren und blieben verschwunden.